Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Heute ohne René und ohne Daniel, dafür aber mit einem Gast, und zwar dem Markus. Und Markus, du musst dich einmal vorstellen. Was machst du und was qualifiziert dich für eine Serial Dads-Folge?
Das wird man dann hoffentlich am Ende feststellen, ob ich wirklich qualifiziert bin und war, mit dir zu sprechen. Hallo, ich bin Markus Langer, arbeite als Chief Product Officer bei den Tonys. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen nebulös wahrscheinlich, Chief Product Officer. Ich versuche es mal knapp zu schildern. Also ich bin für die Marke verantwortlich, dann für die physische Produktpalette, die Tonys und die Tony Box. Was das genau ist, kann ich gleich auch nochmal erläutern.
Das kennen die meisten Väter wahrscheinlich auch oder meisten Hörer.
Hoffentlich. Dann für den gesamten Lizenzbereich. Wir brauchen ja, um die vielen Tonys, die es im Markt gibt, zu veröffentlichen, immer zwei Lizenzen. Eine für die Figur, eine für den Audio-Content. Und last but not least bin ich auch zuständig für unsere eigenen IPs oder Franchises. Das heißt, wir haben den Anspruch, auch eigenen Content zu produzieren, sowohl im Musikbereich als auch im erzählenden Bereich. Und das machen wir in Hamburg mit unserem kleinen Team aus einer globalen Perspektive. Aber natürlich gibt es auch in jedem Markt, in dem wir sind. Wir sind ja in Frankreich, in England, in den Vereinigten Staaten aktiv. Da machen wir das auch mit eigenständigen Portfolio-Teams, die sich da um Inhalte bemühen.
Also das heißt, du bringst mehr Kompetenz in Sachen Hörspiele mit, als bisher unsere bisherigen Gäste.
Ja, ich kann ja vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Also bevor ich zu den Tonys gekommen bin, dort bin ich jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren, also mit dem ersten Lockdown eingestiegen, völlig remote. Davor war ich 20 Jahre lang in der Hörbuchbranche aktiv, davon die letzten 3 Jahre bei der Verlagsgruppe Oetinger. Da gab es einen Medienbereich und dort war ich verantwortlich für den Bereich Hörbücher, Hörspiele, Musik. Wir haben zwischenzeitlich auch DVDs und sogar Games mal veröffentlicht, also CD-ROMs und Nintendo-Games, und habe dort auch den Filmbereich, eine Filmrechteagentur aufgebaut. Das heißt also, mittlerweile seit über 20 Jahren im Hörbuchbereich und davon die letzten 15 Jahre dezidiert für den Kinderbereich aktiv.
Wir wollen uns ja heute vor allen Dingen über Hörbücher unterhalten, die, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber die so ein bisschen schlecht gealtert sind, und aber auf der anderen Seite, wie man Hörbuchklassiker in die moderne Zeit bringt. Und vielleicht ein Klassiker, der auch in Hamburg sozusagen betreut wird bei deinem alten Verlag, ist ja Pippi Langstrumpf. Und da fällt mir eine Szene ein, in diesem großen Pippi Langstrumpf-Band gibt es ein Satz von ihr, dass da wird sie darauf angesprochen, dass sie lügt, und sie antwortet, ja, ich weiß gar nicht, welches afrikanische Land sie nennt, ich meine Kamerun oder so, und dort lügen alle Menschen immer, jeden Tag, antwortet sie da. Und Kindern fällt das jetzt erstmal gar nicht so auf, aber ich finde, wenn wir als Leser also als Erwachsene das lesen, hat man schon im ersten Moment, denkt man so, wow, das würde man heute in einem Kinderbuch nicht mehr so schreiben. Gibt es davon viele Beispiele, oder ist dir das in deiner Laufbahn, ja, gibt es da einfach viele Beispiele von so Momenten oder Sätzen, die man heute nicht mehr schreibt, aber die irgendwie in dieser Kinderliteratur, in diesen Klassikern drin sind?
Ja, also Ich fürchte und bin auch der Auffassung, und das entspricht auch meiner Erfahrung, dass es tatsächlich etliche Beispiele gibt. Das ist einfach, das soll auch überhaupt keine Entschuldigung sein, aber damals dem Kontext geschuldet, in dem diese Literatur entstanden ist. Da haben sich die Autorinnen und ich glaube, insbesondere bei Astrid Lindgren kann man das da kann man jetzt nicht rassistische Ressentiments und dergleichen unterstellen vor dem Hintergrund ihres persönlichen Werdegangs her. Trotzdem sind diese Stereotype, waren die in gesellschaftlichen Kontexten damals leider üblich. Und ich glaube, wenn man die Literatur der 50er, 60er, 70er bis in das zieht sich bis in die 90er Jahre hinein durchforstet. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Literatur, sondern auch für den gesamten Hörspielbereich, ne, der fußt ja nicht immer auf literarischen Vorlagen, auf Büchern, dann finden sich sehr viele solcher Sätze. Bis hin zu eben expliziten rassistischen oder auch durchaus sexistischen Äußerungen, wo sich damals einfach auf Produzentenseite oder auch in den Verlagen, ich will nicht sagen, niemand einen Kopf gemacht hat, aber es war einfach das Sensorium nicht vorhanden, dass das problematische Begriffe sind. Warum? Weil es einfach einen vorherrschenden Diskurs gab, der war von der Majorität geprägt. Man kann ja auch dann historisch, ne, den Hintergrund Kolonialismus sozusagen als Fundament und als Reservoir solcher Äußerungen heranziehen. Das wurde einfach nicht kritisch hinterfragt, weil die Stimmen derer und unter Umständen Betroffener nicht laut waren und nicht gehört wurden, beziehungsweise die auch gar nicht die Möglichkeit hatten, ihrer Betroffenheit oder ihrem Verletztsein, diesem sich diskriminiert fühlen, irgendwie eine Stimme zu verleihen, die dann auch gehört wurde. Und da haben wir heute in unseren heutigen Gesellschaften einfach eine fundamental andere Situation. Und ich kann nur immer sagen, unsere Haltung als Unternehmen ist es, wenn diese Stimmen dann laut werden und wenn sich betroffene Eltern sind es ja dann in der Regel, es können aber auch Großeltern sein, sich an uns wenden und sagen, hört mal, ich habe da was gehört, das finde ich problematisch, gerade wenn es Kinder in einem Kontext hören und wahrnehmen, dann nehmen wir das immer ernst und gehen dem auf den Grund und versuchen in der Regel mit unseren Lizenzgebern, das ist ja der übergroße Teil sind ja lizenzierte Inhalte, das heißt, die haben wir nicht selber produziert, sondern sind dann auf das angewiesen, was uns von Labels oder auch Hörbuchverlagen überlassen wird, was wir dann lizenzieren können und auf unsere Plattform bringen können. Dann versuchen wir immer Wege zu finden, mit diesen Lizenzpartnern entweder Content nochmal zu überarbeiten, aber im schlechtesten Falle auch notfalls von der Plattform zu nehmen. Also da gibt es sicherlich ein paar bekannte Beispiele, ne? Ich will jetzt die Worte nicht reproduzieren, aber das N-Wort oder auch das Z-Wort, wenn das vorkommt, dann tragen wir Sorge, dass das eben nicht den Kindern und auch den Eltern, die zuhören, zugänglich gemacht wird. Und da behalten wir uns dann tatsächlich vor, bei so explizit krassen Fällen Inhalte auch von der Plattform zu nehmen.
Es gibt ja tatsächlich einfach sozusagen Hörspielklassiker von, ich glaube, so ein viel diskutiertes ist ja auch TKKG zum Beispiel. Da gibt es ja die einfach seit 40 Jahren am Markt sind. Und jetzt kann man sagen, ohne das sozusagen zu relativieren, aber vor 40 Jahren sah die Welt noch anders aus. Die Autoren bedienen da Klischees, die wir heute nicht mehr bedienen würden, in welche Richtung auch immer, also sowohl im eher stereotypischen Aussehen der Diebe, so, die waren ja häufig, hatten die Migrationshintergrund, dann gab es die Landstreicher, die auch immer, oder so als Landstreicher bezeichnet, die Obdachlosen oder Wohnungslosen, auch da wird immer so ein bisschen spöttisch drüber gesprochen, dann kann man natürlich auch viel über die Rolle der Gabi diskutieren, die ja inzwischen auch einfach tougher geworden ist, aber am Anfang so liebes kleines Mädchen. Wie geht man damit um, dass man auf der einen Seite Hörspielklassiker hat, mit denen die Eltern schon aufgewachsen sind und für die es vielleicht auch im Zweifel gar nicht so ein großes Problembewusstsein gibt, und auf der anderen Seite man sozusagen eine Neuvertonung dieser Hörspiele hat oder neue Folgen hat, spart man einfach die alten aus?
Also vielleicht, um es mal generell zu formulieren, für mich wiegt das Recht oder der Anspruch darauf, nicht verletzt und nicht diskriminiert zu werden. Und da nehme ich explizit die Perspektive des Kindes ein und der Kinder ein. Das wiegt schwerer und mehr als das Recht auf eine vermeintliche Reproduktion von nostalgischer Gefühle, um es mal so deutlich zu sagen. Also, oder um es anders zu formulieren, den Kindern ist es ja egal, weil die haben diesen nostalgischen Background nicht. Das ist dann eher die Eltern als Käufer. Und in der angesprochenen, was das angesprochene Beispiel angeht, da ist es so, da haben wir ganz klar auch in Abstimmung im Übrigen mit dem Label die Entscheidung getroffen, dass wir diese ersten, das sind glaube ich tatsächlich die ersten 100 Folgen, die da betroffen sind, wo es die wirklich problematisch sind, weil man da auch nicht mehr einzelne Sätze oder einzelne Worte rausschneiden kann. Da haben wir die Entscheidung getroffen, die holen wir gar nicht erst auf unsere Plattform. Das heißt, die Labels haben das teilweise selbst erkannt, gehen dann unterschiedlich damit um. Manche, das ist ja auch mittlerweile so ein Weg, dass sie sagen, die versehen es dann mit bestimmten Disclaimern, auch an die Eltern gerichtet. Ne? Also hier sind Schilderungen drin, die passen nicht mehr in die Zeit oder haben den und den Charakter, so dass die Eltern dann einfach entscheiden können. Und die Eltern sind ja nicht aus der Verantwortung, auch Inhalte zu selektieren. Also eine Plattform, wie wir es sind, hat schon den Anspruch zu kuratieren. Und wir sehen uns auch klar in der Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass wir die Eltern und Großeltern, die die Inhalte in der Regel kaufen, aus einer Verantwortung entlassen, dann auch nochmal zu prüfen, sind diese Inhalte geeignet für mein Kind. Also das beschreibt, glaube ich, ganz gut den Ansatz. Perspektive aus unserer Sicht, oder wir versuchen immer die Perspektive des Kindes einzunehmen. Und ich sage immer, ein Kind, das sich verletzt, diskriminiert oder verunsichert fühlt durch das, was auf potenziell über unsere Plattform zu dem Kind gelangt, wäre ein Kind zu viel. Und deswegen nehmen wir das sehr, sehr ernst, wenn solche Rückmeldungen kommen, und prüfen das auch tatsächlich im Einzelfall. Und zusätzlich haben wir ein Gremium installiert. Wir nennen das immer so das Sechs-Ohren-Prinzip. Also wir müssen ja grundsätzlich unterscheiden. Bei den Tonys ist ja immer nur ein zugehöriges Hörspiel oder ein zugehöriges Liederalbum zugeordnet. Wir haben aber auch die Audiothek, wo wir Tausende von Folgen anbieten, die Kunden dann sich runterladen können und auf bestimmte Content-Figuren laden können und zuweisen können. Und da ist es so, dass wir nicht diese Tausende Folgen komplett durchhören können. Das ist einfach nicht leistbar. Aber wo uns dann Feedback gegeben wird, also wir haben ja eine sehr intensive Kunden- und Company-Relationship, also da findet schon ein sehr reger Austausch statt zwischen der Community und uns als Unternehmen. Und dann gehen wir dem immer nach. Da gibt's dann immer Kolleginnen, die sich das nochmal komplett dann anhören und dann, wie ich es eben beschrieben habe, in der Regel oder nicht in der Regel, sondern zunächst auch mit dem Label oder dem Verlag in Austausch gehen. Und die müssen sich teilweise dann mit den Urhebern dann auch noch auseinandersetzen. Die können ja nicht eigenmächtig dann Änderungen vornehmen. Also das ist schon ein relativ komplexer Vorgang, und wir stellen uns auch nicht hin und agieren da als eine Zensurbehörde, sondern wir versuchen immer einerseits den intensiven Austausch mit unseren Kundinnen zu haben, aber eben auch mit unseren Lizenzpartnern. Also wir agieren da nicht eigenmächtig und nehmen da irgendwelche Änderungen vor, sondern das ist uns eben sehr wichtig, dass wir in beide Richtungen auch verantwortungsvoll handeln.
Also das heißt quasi, ich glaube, Netflix oder auch Disney Plus machen das ja auch so, dass sie die manche Filme, also Disney zum Beispiel macht ja auf einige seiner Disney-Filme einen Stempel drauf. Ich glaube, Dumbo oder so, die ersten Dumbo-Filme sind inzwischen auch, wird auch bei Disney nur noch, glaube ich, der hat einen Altersfilter, glaube ich, drauf und einen expliziten Hinweis. Also so, dass ihn Kinder nicht sehen können, sozusagen, außer die Eltern umgehen halt das Altersprofil sozusagen und die Alterskontrolle. Das heißt aber, bei euch wäre es nicht, geht es nicht in diese Richtung, sondern eher zu sagen, okay, wir nehmen dann eben 100 Folgen TKKG runter, haben aber dann sozusagen ab Folge 101 haben wir alles drin, und das kann man dann trotzdem hören, ist ja nicht chronologisch aufeinander aufbauend. Genau, und dann können die Kinder sozusagen sicher gehen, oder die Eltern und die Kinder sicher gehen, dass das schon ein bisschen moderner ist. So.
Genau. Also in dem genannten Fall war es so, dass wir die Folgen erst gar nicht raufnehmen mussten. Das erleichtert dann immer eine Kommunikation. Das heißt, da waren wir auch von Anfang an sehr eng im Austausch mit dem Label. Wie gesagt, für die war das auch wenig verwunderlich. Das ist dann sehr, sehr einvernehmlich gelaufen. Was du eben geschildert hast, wie so Global Player mit ihren Inhalten, die teilweise auch aus den 50er, 60er Jahren stammen, die mittlerweile problematisch geworden sind, die nehmen genau diese Perspektivteilung vor. Ne? Sie wollen einerseits den älteren Semestern nicht vorenthalten, dass sie dann die Filme ihrer Kindheit so anschauen können, wie sie sie in Erinnerung haben. Sagen aber andererseits, für Kinder von heute ist das nicht mehr adäquat. Und das ist teilweise wirklich problematisch, weil eben verletzende, diskriminierende Haltungen da zutage treten. Und der Ansatz ist ja dann, und das findet sich im Übrigen auch so in der gesamten Publishing-Landschaft wieder, dass man versucht, diese Geschichten nochmal neu zu erzählen und dann auch durchaus so auf der Metaebene dann einen Filter eingebaut zu haben und dann die Geschichten sozusagen so aufzubereiten, dass sie eben für heutige Ohren, insbesondere also wirklich für Kinderohren nicht problematisch sind. Und das finde ich auch ehrlich gesagt angemessen, weil wenn man als Unternehmen den Anspruch, einen zeitlosen Klassiker im Programm zu haben, muss man unter Umständen den Klassiker so überarbeiten, dass er auch wirklich zeitlos ist. Denn Gesellschaften ändern sich und Haltungen ändern sich, Diskurse ändern sich. Das ist ja was anderes als bestimmte Texte, die eben ausschließlich aus dem Kontext ihrer Zeit erwachsenen Augen und Ohren und Hirnen rezipiert werden, die das einordnen können, wovon man ausgeht. Kinder können es eben nicht einordnen. Die nehmen das, was sie jetzt hören, als gegeben an und nehmen das sozusagen auch in ihren Sprachschatz auf. Und das ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Und wenn man du hast eben das Beispiel Pippi Langstrumpf gebracht, Das war insofern, finde ich, ein sehr gutes und auch positives Beispiel, weil da Astrid Lindgren sich noch zu ihren Lebzeiten dazu geäußert hat und eben gesagt hat, ah, wenn ich heute diese Bücher nochmal schreiben würde, also das war, glaube ich, diese Äußerung stammt aus den 90er Jahren, dann würde ich diese Formulierung nicht mehr verwenden. Sie hat zwar nicht aktiv gesagt, so ich schreibe noch mal alles um und das wird noch mal neu veröffentlicht, aber sie hat zumindest ihren Nachfahren und ihren Erben eine Brücke gebaut, indem sie gesagt hat, so also ich meine, ihr kennt mich ohnehin und wisst, wie meine Haltung ist und durch diese Äußerung hat sie ihnen ermöglicht, dass dann die Bücher an den entsprechenden Passagen geändert werden konnten. Der deutsche Verlag Oettinger war da sogar früher dran, als es in Schweden der Fall war bei den Originaltexten, aber selbst dort sind dann eben neue Fassungen erschienen.
Wie ist es denn? Es wäre ja vermessen zu sagen, früher, es kommen nur früher Geschichten raus, die fragwürdig sind oder in ihrer Tonalität fragwürdig ist. Wir haben ja auch aktuelle Beispiele von Serien, die ja, die durchaus mal in der Kritik stehen. Einige von denen kommen auch bei euch vor. Da kannst du dich wahrscheinlich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zum Beispiel ein Beispiel war, dass zum Beispiel die drei Ausrufezeichen, da gibt es auch Leute, die sagen, ach, meine Kinder hören das total gerne. Andere sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Gender-Marketing-Quatsch? So. Inwiefern seid ihr denn oder inwiefern überdenkt ihr denn auch, was ihr sozusagen euch neu auf die Plattform holt? Und wie stark ist sozusagen das eigene Bauchgefühl als Vater oder als Mutter dabei? Und wie stark muss man sich vielleicht auch manchmal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht von der Welt ein bisschen abstrus und so würde ich das vielleicht nicht hören wollen oder so für mein Kind, aber meine Kinder lieben das trotzdem und wir hören das jetzt einfach. Natürlich geht es da jetzt nicht darum, dass irgendwie wir was hören, was rassistische Stereotypen reproduziert, aber zum Beispiel so klassische Jungs-Mädchen-Bilder oder so. Das kommt ja auch in ganz vielen Hörspielen vor irgendwie. Auf der anderen Seite finden das ja auch viele kleine Hörerinnen und Hörer irgendwie auch in Ordnung, so.
Also unser Ansatz ist da ganz klar, da nicht zu zensieren, sondern eher das Blickfeld zu weiten und Angebote in andere Richtungen zu machen. Weil ich finde es problematisch, ne, da sind wir wieder dabei, wo fängt man da an? Natürlich kann ich dir etliche Beispiele nennen, wo das stereotype Bild der Vater, Mutter, Kind, Familie geschildert wird, wo Mädchen in bestimmten, auf bestimmte Rollen festgeschrieben werden, Jungs umgekehrt auch. Das gibt es. Aber da finde ich, wo zieht man da die Grenze? Weil ich fürchte, dann bleibt so aus den 70er, 80er, 90er Jahren bleibt dann nicht mehr viel übrig, an Stoffen. Und wie du schon sagst, es gibt ja eine Nachfrage. Das heißt, da stellen wir uns nicht hin und bewerten das in irgendeiner Art und Weise, sondern da ist unser Anspruch immer, es ist ja ein Befund, ne, dass sich zum Beispiel für Regenbogenfamilien, um da ein Beispiel zu nennen, da gibt es einfach noch nicht so viel an Kinderliteratur oder Kinderhörspiel oder auch filmischen, wo sozusagen so ein Familienmodell als eben auch was völlig Normales geschildert und dargestellt wird, ne? Unser Anspruch ist aber, diese Inhalte zu suchen, damit also sich potenziell jedes Kind, auch jede Familie widergespiegelt werden kann und Inhalte findet, die ja, wie gesagt, wo sie sich repräsentiert, hat adäquat sozusagen dargestellt sehen. Also da ist unser Ansatz eher nicht mit der Schere dran zu gehen und zu sagen, so, grenzen wir immer mehr und immer mehr ein, sondern eher der umgekehrte Weg, Inhalte zu suchen, um das Spektrum größer zu machen und einfach Diversität in all ihren Facetten. Und Diversität hat bei uns eben ist nicht nur beschränkt auf einen etwaigen Migrationshintergrund oder eine Hautfarbe, sondern Diversität sind eben auch Rollenbilder, Formen des familiären Zusammenlebens und anderes mehr. Ja. Und also das beschreibt, glaube ich, ganz gut unseren Umgang damit. Aber das dauert eine Zeit, weil, wie ich es eben schon beschrieben habe, wir haben uns natürlich umgeschaut, wo finden wir geeignete Geschichten, die wir dann womöglich auch selber produzieren können. Und es gibt eben nicht viel. Es gibt, wenn du dir so, ich glaube, wir sind da jetzt gerade so an einem Scheideweg oder treten gerade in eine neue Ära und in eine neue Phase ein, wo diese Geschichten immer zahlreicher werden und auch wo wirklich authentische Geschichten beschrieben werden. Der Reflex, dass Kritik laut wurde, ne, dass immer noch überkommene Rollenbilder oder auch überkommene Formen des Zusammenlebens geschildert wurden. Der übliche Reflex dann von Verlagen oder auch von Medienhäusern ist, ich nenne es immer so Metaliteratur auf den Weg zu bringen. Also das heißt dann, Bücher zu veröffentlichen, die sich explizit dieser Thematik widmen. Und das sind dann gar nicht unbedingt tolle Geschichten, die erzählt werden oder wo nehmen wir mal an, eine Regenbogenfamilie als ganz normal und beiläufig geschildert wird oder eine Heldin einer Kindergang eben selbstverständlich Hülya heißt und nicht Julia. Ich glaube, da sind wir noch nicht wirklich angekommen. Das passiert jetzt gerade, aber Kinder interessieren sich ja nicht für Metageschichten. Kinder interessieren sich für Geschichten, wo sie sich wiederfinden, ne? wo sie ihren Alltag wiedererkennen, wo sie aber auch bestimmte spannende Erzählstränge haben, also dieses Meta-Erzählen, ne? Ich bin sowieso, ich bin ganz besonders, weil das ist eine typische Erwachsenenperspektive. Ich will das überhaupt nicht diskreditieren. Ich finde es ganz ganz nachvollziehbar, dass es sowas gibt, weil eben auf eine Zeit, in der das gar nicht vorgekommen ist, dass dann sozusagen der Reflex ist, das ganz deutlich zu machen und explizit zu machen. Aber ich glaube, und das ist auch so, entspricht so meiner Wahrnehmung, im Moment entstehen ganz viele Geschichten und wir sehen es ja auch. Ich glaube, Netflix ist dann ein super Katalysator, weil es einfach selbstverständlicher wird, dass Menschen aus verschiedenen Backgrounds, aus verschiedenen Ländern und auch verschiedene Lebensmodelle, verschiedene Rollen, wie selbstverständlich geschildert werden und in erzählerischen Kontexten vorkommen, eben nicht mehr so ausgestellt werden. Und ich glaube, das prägt insgesamt ein Erzählen auch für Kinder ganz stark. Also deswegen bin ich da überhaupt nicht bange, dass wir in Zukunft einen Mangel haben werden an solchen Geschichten.
Da bin ich voll bei dir. Also ich habe auch, ich gucke gerade mit meinem Sohn regelmäßig eine Serie, der heißt Ridley Jones. Das ist jetzt gar nicht so hochtrabend intellektuell. Da geht es darum, die wohnt zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Oma in einem Museum. Und dieses Museum erwacht immer nachts zum Leben. Und das ist aber so ein Animationsfilm oder Animationsserie. Und sie hat dann einfach Freunde. Ein Dodo, ein Dino auf dem Skateboard, ein Bison, das sich seiner Geschlechterrolle nicht ganz klar ist. Und lustigerweise auch eine Mumienprinzessin. Und die wohnt aber mit zwei Vätern zusammen. Und das ist halt so wahnsinnig lustig verpackt. Also ohne das wirklich zu thematisieren. Sie besuchen die dann auch zu Hause mal in ihrer Pyramide und dann fragen sie sich, also sie hatte sich geschämt, sozusagen ihre Pyramide zu zeigen, und sie wird dann gefragt, ob sie das wegen ihren beiden Vätern macht. Und sie so, nee, das ist total cool, zwei Papas zu haben. Und damit ist das komplett das Thema abgehakt. Für den Rest der, es wird dann einfach weiter erzählt, sozusagen. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz schön, dass es so beiläufig ist, ohne das mit dem Holzhammer zu erzählen, sozusagen.
Ja, genau. Also ich finde auch, ne, also das, was du jetzt so beschrieben hast, da würde man als Erwachsener sagt man natürlich, hoi, ne, klingt schon ein bisschen nach Reißbrett. Also dann, wenn wirklich versucht, so alles versucht wird, alles da einzubauen. Aber Kinder ticken ja nicht so. Die nehmen es eben ganz anders wahr. Und erst recht, wenn das dann noch mit sehr viel Humor geschildert wird und diese Beiläufigkeit hat, dann finde ich das ist ein super spannender Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden.
Jetzt ist es natürlich, also wie wir auf sozusagen das N-Wort in Pippi Langstrumpf reagieren oder auf Stereotypen in Pippi Langstrumpf, also jetzt diese rassistischen Stereotypen, das ist ja relativ klar. Also dann wird das bei einer Neuauflage, wird das umgeschrieben. So, da werden einzelne Sätze geändert, grundlegend an der Geschichte muss man ja nichts ändern, sind wir uns alle einig, Pippi Langstrumpf, tolle Geschichte ihrer Zeit weit voraus, verarbeitet ganz viel. So, jetzt gehen wir TKKG, sagen wir, okay, die ersten 100 Folgen kommen jetzt bei euch nicht auf die Plattform. Wie merkst du denn aber auf der anderen Seite noch, dass sich diese Folgen oder diese eingespielten Krimiserien, dass die sich zum Beispiel, also einfach als Beispiel, so TKKG, drei Fragezeichen etc., dass die sich weiterentwickeln? Weil das ist ja, oder auch Pippi Langstrumpf, Bibi Blocksberg oder so, hast du das Gefühl, dass die sich einfach dabei weiterentwickeln?
Ja, eindeutig ja. Also ich höre jetzt gerade wieder mit meiner jüngsten Tochter Conny. Ne? Ich weiß auch das eine
Du
Reiz
Armer.
bei Conny. Nee, ich hab da wirklich eine sehr neutrale Sicht drauf, muss ich sagen. Und zwar jetzt gar nicht aus professioneller Perspektive, sondern auch aus Vaterperspektive, weil ich finde, also vielleicht das jetzt als Entree nochmal zu Conny, weil das hat schon einen gewissen Wert, weil es eben so ganz einfache Alltagsgeschichten sind, wo du sozusagen so eine eins zu eins Wiedererkennbarkeit hast. Und die ist gerade für kleine Kinder, ist das total wichtig. Da ist ja auch das Redundanzhören sehr viel ausgeprägter. Also die hören 20 Mal dieselbe Geschichte. Warum? Weil sie einfach ihre Alltags, nicht nur Erfahrungen, sondern auch so Ängste wie, ah, ich muss zum ersten Mal zum Zahnarzt oder ich muss zum ersten Mal ins Krankenhaus, das verarbeiten die. Und deswegen hat das für mich einen Wert. Ich habe es auch nicht gerne vorgelesen als Vater, aber ich erkenne diesen Wert grundsätzlich an. Ja, also das soll jetzt kein flammendes Plädoyer oder Ehrenrettung sein. Haben diese Franchises auch ehrlich gesagt gar nicht nötig. Was ich aber feststelle, gerade so die aktuellen Folgen, und das gilt nicht nur für die genannte, sondern auch für andere Charaktere und andere Reihen. Natürlich kannst du das Kernsetting nicht aufbohren. Also ne, Conny wird jetzt nicht Teil einer Regenbogenfamilie sein. Das wäre sicherlich auch komplett, das wäre schwierig, weil du da einfach eine komplett neue Erzählung aufmachst. Aber was so die Themenfelder angeht, die Geschichten, die da erzählt werden, und das gilt für andere auch, da spielen aktuelle gesellschaftliche Diskussionen und auch Veränderungen, ne? Nimm die Debatte um die Klimakatastrophe. Ich bin auch ziemlich sicher, jetzt dieser furchtbare Krieg, in dem sich die Ukraine gerade befindet, dass das irgendwie aufgegriffen wird. Und weil das alles natürlich Dinge sind, die Ki Kinder, insbesondere kleine Kinder, überhaupt nicht einordnen können. Das heißt, das stelle ich ganz stark fest, dass es da eine Änderung gibt in der Haltung, auch Diskurse nicht mehr so zu reproduzieren, sondern im Gegenteil auch immer mit immer stärkerem Aktualitätsbezug zu sein und auch durchaus einen Anspruch zu haben, einen pädagogischen Anspruch, diese Dinge so zu verhandeln, dass sie einerseits für Kinder nachvollziehbar sind und dass da aber auch nicht irgendwas diskreditiert wird oder so, sondern eine gewisse Ausgewogenheit. Also das stelle ich ganz stark fest in den jüngsten und jüngeren Folgen ganz unterschiedlicher Reihen.
Conny ist ein gutes Beispiel für wie es an mancher Stelle nicht funktioniert. Ich weiß, Conny oder der Carlsen Verlag hat ja zu Conny ein Corona-Buch gemacht. Also Conny hat irgendwie Conny und Corona, das gab es sogar, ich weiß nicht, sogar teilweise kostenlos zum Runterladen oder so. Und das sollte den kleinen Kindern im ersten Lockdown noch erzählen, wie das funktioniert und warum wir Abstand halten und so. Und da gibt es eine Szene. Connys Mutter ist ja Kinderärztin. Also eigentlich ist sie ja prädestiniert dafür, jemandem zu erklären, was, wie das funktioniert, dieser Coronavirus. Aber tatsächlich ist es am Ende Connys Vater, der den Virus erklärt, und Connys Mutter näht die Masken für die Senioren nebenan. Und ich weiß, dass das echt vielen Eltern so, die haben auch gedacht, das ist ja also durchaus schwierig. So, also es zeigt halt ein sehr interessantes Rollenverständnis von der Autorin hinter Conny, so dass Männer erklären dann doch die komplexen Sachen am Ende, obwohl die Fachfrau ja eigentlich im Haus ist. Also das fand ich, da fand ich auch, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Meinem Sohn ist das natürlich nicht in dem Maße aufgefallen, wie es mir aufgefallen ist, aber genau.
Ich weiß, dass Conny. Da würde ich immer sagen, verpasste Chance, ne? Verstehe ich total. Andererseits habe ich mich immer gewundert, dass gerade, ne, die Serie so unter der Prämisse oder aus der Perspektive so stark kritisiert wurde, weil es ist ja immerhin eine weibliche Protagonistin und auch ihr mit neun starken Freundinnen umgeben. Egal, ne? Also da kann man, glaube ich, sehr, 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 sehr unterschiedliche Perspektiven dranlegen. Aber ich glaube, die Tendenz insgesamt ist schon so, meiner Wahrnehmung nach, wie ich es gerade beschrieben habe. Einfach weil, du merkst es ja an dir selber auch oder in deinem Umfeld, dass die Ansprüche von insbesondere von jungen Eltern auch einfach andere sind. Ne? Es gibt höchst unterschiedliche Formen des Zusammenlebens und auch des familiären Zusammenlebens, und da wirst du nicht sozusagen Modelle aus den 60er, 70er, 80er Jahren dann so fortpflanzen und weitererzählen können, sondern da wird sich zwangsläufig was ändern müssen, wenn diese Charaktere und diese Reihen zukünftig noch eine Relevanz haben wollen. Wie gesagt, nicht unbedingt im Kernsetting, aber in den Geschichten, die da erzählt werden und die Protagonisten, die dort auftauchen, das wird ganz klar diverser werden, auch offener grundsätzlich.
Hast du denn da einen Tipp? Also hast du irgendwie Geschichte, wo du sagst so, wow, das ist ein richtig tolles Hörbuch, das könnte eine Serie werden.
Also ich habe tatsächlich im Moment keinen Tipp. Wenn ich was wüsste, dürfte ich es an dieser Stelle auch nicht sagen, weil wir das natürlich dann bis zum Launch oder kurz vorher tunlichst geheim halten, damit wir da auch einen entsprechenden Überraschungseffekt haben. Aber es ist tatsächlich so, wir haben sehr intensiv gesucht. Und zwar war gar nicht der Hintergedanke, wir müssen irgendwie eine 50-teilige Reihe daraus machen können, sondern für uns sind auch tolle Einzeltitel immer spannend. Wir haben wirklich sehr intensiv gesucht. Wir haben so eine interne Arbeitsgruppe gebildet, die sich auf die Suche begeben hat. Und der Befund war, wenn es tolle Einzeltitel gab, dann waren die immer eher an ältere Kinder gerichtet. Ne? Also wir sind ja als Tonys Plattform haben wir schon eine Zielgruppe, die so von, naja, ich würde mal sagen, 3 bis maximal 10 geht. Und dann wird es auch, dann haben die Kinder, nutzen sie andere Devices und sind anderweitig unterwegs. Und die spannenden Bücher waren aber genau dann für diese Zielgruppe geschrieben. Ne? Also ich glaube auch diese Familie Flickenteppich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Lesealter da ist, aber ist auch eher so in dieser Region. Und das kollidiert dann teilweise mit unserer Zielgruppe. Also es ist eine totale Herausforderung, Geschichten zu finden, die adäquat erzählt werden für, ich sag mal, Dreijährige bis zum Grundschulalter. Das ist gar nicht so einfach. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir solche Inhalte nicht finden, die aus all unsere, die für unsere Zwecke und aus unserer Perspektive angemessen und gut wären, dann müssen wir sie selber produzieren. Das dauert aber dann eine gewisse Zeit. Das ist aber der Ansatz, den wir gerade machen. Also wir haben schon den Anspruch, Tonys Originals dahingehend auch zu öffnen, dass wir sagen, wir erzählen Geschichten, die eben bislang noch nicht erzählt wurden, jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Das betrifft im Übrigen auch die Vereinigten Staaten oder UK, ne, wo natürlich die Diversity-Diskussionen auf einem ganz anderen Level und mit einer ganz anderen Dringlichkeit und Intensität geführt werden, als wir es hier kennen. Ich glaube, hier bei uns im deutschsprachigen Raum ist das noch sehr viel, wie man sagen, unterschwelliger. Das heißt nicht, dass es nicht dieselbe Relevanz hätte, aber man kann diese Länder natürlich in gewisser Weise auch da nicht vergleichen. Das sind einfach andere historische Hintergründe, die es da jeweils gibt und auch, ja, wie ich gesagt habe, Diskussionen, die dann schon eine andere Dringlichkeit und auch eine andere Relevanz haben. Aber überall, in allen Märkten sind wir gerade dran, eigene Inhalte zu kreieren, für die es eben keine Grundlage in Form eines Buches gibt, sondern wir wenden uns dann eben selbst an Autorinnen und Autoren und versuchen, diese Geschichten zu erzählen.
Das finde ich gut. Ich habe, wenn Leute mich fragen, ob ich einen guten Serientipp habe, ich empfehle immer Dino Dana. Das ist so, Dino Dana ist quasi also es gab Dino Dan, gab es schon länger, auch Amazon Prime, glaube ich, lief das oder lief vor schon Amazon Prime. Da war ein Junge, der konnte Dinos sehen. Und jetzt hat Amazon Prime diese Serie fortgesetzt mit einer weiblichen Protagonistin, die auch Dinos sehen kann. Aber das sind also Schauspieler, die das spielen und in jeder Folge gibt es ganz viel über Dinos zu lernen. Aber gleichzeitig lebt sie in einer Patchwork-Familie. Also sie ist mit ihrem Vater zusammen zu einer Frau gezogen, die auch eine junge Tochter hat. Und es sind alles People of Color und es ist also wahnsinnig divers. Auf der anderen Seite ist es halt einfach eine Dino-Geschichte. Und es wird in jeder Folge ein Dino vorgestellt. Und die Diversität der Protagonisten und dieses Wissbegier und so, das ist halt vollkommen normal. Und die Dinos stehen super im Vordergrund. Es ist aber einfach dieses Mädchen dahinter, das ganz, ganz viele Eltern dann sozusagen von dieser Serie nochmal zusätzlich überzeugt. Das finde ich ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie es auch anders gehen kann. So, ohne mit Holzhammer oder so. Und genau, finde ich, ist zum Beispiel eine meiner, wenn ihr dazu mal ein Hörbuch macht, ich glaube, da ist mein Sohn wahrscheinlich schon aus dem Dino-Alter raus. Aber ich höre es auf jeden Fall. Ich kaufe mir auch den Toni.
Finde ich spannend. Ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Also gerade wenn du so in diesen erzählerischen Regionen unterwegs bist, wo irgendwas mit Kindern und Science oder so Forscherdrang, Entdeckerdrang erzählt werden soll. Da findest du es nach wie vor relativ häufig so, dass es dann die Jungs sind, ne, die dann sich mit Technik und IT und was auch immer befassen und daran interessiert sind, genau das aufzubrechen. Also so typische Gender- und Rollenklischees, da freue ich mich auch drauf. Ich meine, ich bin Vater von 3 Töchtern. Also
okay.
das wäre ein bisschen weird, wenn ich das, ich das irgendwie anders sehen würde. Aber da gibt es tatsächlich einen Mangel. Und da findet man noch sehr, sehr viel, was so alten Denkmustern entspricht.
Gibt es ja auch auf jeden Fall Luft nach oben. Auch da, ich weiß nicht, ich glaube in den USA ein Riesenthema, Ada Twist, die inzwischen ja jetzt auch produziert von der Produktionsfirma der Obamas bei Netflix gelandet ist als Serie. Genau, auch da ein junges Mädchen, die Ingenieurin ist, die baut. Ada ist quasi die Wissenschaftlerin und da ist noch ein Junge dabei, der traut sich ganz viele Sachen nicht und ist so ein Architekt und eher ein Schöngeist. Ist auch eine sehr schöne Serie, die auch, die einfach sehr gut funktioniert. Ich kenne leider die amerikanischen Bücher dazu nicht. Ich weiß, die sind New York Times Bestseller, aber die deutsche Übersetzung dazu ist unter aller Kanone. Also das Buch ist völlig, ist ein Kinderbuch, was man wirklich schnell zur Seite legen kann, ohne dass das, also genau, auch da, wenn es dazu in diese Richtung ein schönes Hörspiel geben würde, hätte man, glaube ich, gute Anhänger mit. Ich glaube, der amerikanische Markt ist, was sozusagen auch da oder der englischsprachige Markt ist, was das Geschichten erzählen auf Sachebenen auch und so, doch noch mal ein bisschen weiter. Also auch gerade so diese Goodnight-Stories für Rebel Girls und so, dass das aus den USA kam, ist auch ein bisschen logisch so, dass
ja,
die so ein bisschen weiter sind.
Da stimme ich dir zu, da gibt es aber überhaupt, das hat, glaube ich, sehr stark mit der allgemeinen Tradition zu tun, wie man Sachthemen und Wissensthemen aufbereitet, ne? Also BBC, eine lange, lange Tradition, solche Wissensthemen einfach unterhaltsam überhaupt aufzubereiten. Und das findest du in den Vereinigten Staaten auch. Da sind wir in der Tat hinterher. Da hat sich, wobei man dann andererseits, ne, wenn du an Formate wie die Maus denkst, wo du die an kleinere Kinder richten oder Wissen macht A und andere, da gibt's ja schon auch eine gute Tradition bei uns. Aber da ist tatsächlich dieses sophisticated und auch mit einem Augenzwinkern Wissensinhalte aufzubereiten, da ist noch Luft nach oben, absolut.
Ja. Aber auch da, um das nochmal der Maus, nochmal eine Lanze für die Maus zu brechen, auch inzwischen gibt es ja super viele Maus-Moderatorinnen oder die Reporterinnen in der Maus. Also auch da hat man viel gewonnen. Auch Wissen macht A von Anfang an, seit Anfang an von Mann und Frau moderiert. Inzwischen ist es ja Clary Clary und Ralf machen das jetzt irgendwie also auch eine ganz starke Geschichte eigentlich. Genau, eigentlich sind meine Fragen soweit beantwortet. Ich glaube, wir haben echt einiges dazu gelernt, wie eure Haltung dazu ist und wie eure Verantwortung aussieht. Das finde ich ganz spannend. Und genau, du darfst ja noch nichts verraten. aber kannst du denn einen kleinen Ausblick geben, auf welchen Toni du dich besonders freust oder ob es aus diesem Projekt der eigenen Produktion bald einen Toni geben wird, der sozusagen all diese Kriterien erfüllt, die wir sozusagen besprochen haben, also divers oder bunt wie das Leben und lustig vermittelt und genau, all dieses, ja, all diese ja, Wünsche, die wir sozusagen an Hörbücher, moderne Hörbücher heute haben oder moderne Kindergeschichten?
Das ist wirklich ein bisschen knifflig, weil ich an einem größeren Projekt, an dem wir gerade arbeiten, dazu kann ich tatsächlich noch nichts sagen, weil das noch ein bisschen, es wird zwar dieses Jahr noch erscheinen, aber da darf ich nicht vorgreifen. Ich kann nur sagen, das wird sehr, sehr viele Eltern freuen und, glaube ich, auch erleichtern, deren Kinder. Das spielt ja bei uns eine große Rolle, das Thema Einschlafen. Also da arbeiten wir gerade dran. Das wird schon, glaube ich, ein tolles Projekt geben. Ja, da sind wir gerade dran. Ich will aber einen Bereich, der so ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch vielleicht jetzt in unserem Gespräch gerade noch, auf den ich sehr stolz bin. Das ist nämlich der Bereich der Musik, ne? Also Kinderlieder spielen bei uns auf der Plattform eine sehr, sehr große Rolle. Und da haben wir angefangen, den ganzen großen Bereich der traditionellen Kinderlieder, wo du im Übrigen eine ähnliche Problematik findest, dass manche Lieder eben nicht mehr heute so ohne weiteres gesungen werden können und auch sollten. Dass man dazu eine Haltung entwickeln muss. Und da haben wir vor 2 Jahren angefangen, diese Reihe Lieblingskinderlieder mit eigenen Produktionen neu zu bestücken. Und das, finde ich, ist ganz, ganz toll gelungen. Da arbeiten wir mit einem Kollektiv zusammen, das Minimusiker heißt, die gehen in die Kindergärten rein, findet man in vielen großen Städten, musizieren dort mit den Kindern zusammen. Und die haben wir gebeten, diese traditionellen Kinderlieder nochmal neu zu interpretieren, so dass es einen sehr warmen, authentischen Klang hat, nicht überproduziert, soll sehr luftig und sehr, sehr authentisch klingen, also mit echten Instrumenten, auch nichts aus der Konserve. Und da haben wir jetzt, ich glaube, wir arbeiten mittlerweile auch schon am 10. Album, beziehungsweise am 10. Toni, der dann das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Das ist auch so ein Teil dieses Tonys Originals-Projekts, dass wir eben eigene Inhalte anbringen. Und da war es eben auch so, dass wir uns gegen ein paar Lieder entschieden haben, die aus heutiger Sicht problematisch sind. Also das bekannte, alle Kinder lernen lesen, ne, wo ja auch mehr oder minder deutlich raushörbar bestimmte diskriminierende Stereotype zugrunde liegen. Ramsamsam ist auch so ein Beispiel, das ja von seinem Ursprung her eine Verballhornung des islamischen Gebetsrituals ist, was viele nicht wussten. Darauf wurden wir tatsächlich auch aufmerksam gemacht. Meine Kinder haben das alle noch im Kindergarten gesungen. Und da hat's auch, dann gibt's natürlich auch Gegenreaktionen. Also wir hatten es zunächst auch in der Tracklist drin, haben uns dann aber entschieden, es nicht mehr drauf zu machen. Und in der ursprünglichen Version, wo wir noch lizenzierten Inhalt hatten, da war es auch noch enthalten, aber wir haben das Lied dann rausgenommen. Dann hat es natürlich ein paar Beschwerden gegeben, aber dann tritt man in den Dialog ein, den finde ich auch wichtig. Also dann das nicht einfach sozusagen unerklärt zu lassen, sondern den KundInnen, die sich dann eben kritisch zurückmelden, warum ist das Lied nicht mehr da, dass man es denen dann auch erläutert. Und oft ist die Erkenntnis, dass denen die Zusammenhänge dann nicht so klar sind. Oft ist es ja auch wirklich gar nicht so vordergründig nachvollziehbar. Aber das in diesem Bereich der Musik spielt es eben auch eine Rolle. Dann als Unternehmen eine Haltung entwickeln sollte oder eine Haltung haben sollte und die dann auch dezidiert und konsequent umsetzen sollte.
Ja, das finde ich gut. Und gerade Kindermusik hat es ja auch verdient, einfach, dass die neue Kindermusik viel mehr in den Fokus steht. Weil, also die neue Kindermusik hat ja auch teilweise einfach eine sehr hohe Qualität. Punkt. So, also fast eine höhere Qualität und ist fast hörbarer als so manches altes. Also man kommt ja heute um diese ganzen Leute mit ihrer Akustikgitarre drumherum, sondern kann ja Kindermusik auch hören, die irgendwie Kinder auch ernst nimmt und die auch Spaß macht dazu.
Genau. Also wir haben ja auch, ne, neben den genannten Ansätzen, wo wir eigene Produktionen als Tonys Originals machen, haben wir ja auch ganz viel lizenzierten Content, gerade auch im Musikbereich da, ne? Also ich habe ja für Oettinger die Unter meinem Bett-Reihe entwickelt und erfunden zusammen mit Wolfgang Müller, einem Hamburger Liedermacher. Und das war auch der Patrick Fassbinder, einer der Tonys Gründer, war glücklicherweise von Anfang an Fan und hat das immer mit gefeatured, hat die Figur mal gezeigt, weil er eben so, was seine Musiksozialisation angeht, ähnlich sozialisiert ist wie ich. Also wir haben beide so ein Independent-Background und deswegen ist das da gleich auf offene Ohren gestoßen. Genau. Aber als solche, auch das ist natürlich auch kein super Mainstream, aber es ist, glaube ich, es gibt schon eine große Nachfrage nach genau solchen Ansätzen. Musik einfach auch das musikalische Spektrum zu erweitern. Natürlich haben wir auch ganz viele Klassiker, ne? Frederik Fahle, den findet man ebenso. Und wie gesagt, da ist unser Ansatz ganz klar, das breitestmögliche Spektrum darzustellen und auf unserer Plattform anzubieten.
Okay, dann würde ich sagen, über Kindermusik müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge machen. Da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen und genau, da ja, müssen wir noch mal drüber sprechen, auch wenn das jetzt nicht explizit eine Kinderserie ist. Aber ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall sehr viel gelernt über Verantwortung und das ist mal eine schöne Perspektive, Innenperspektive auf auch eure Haltung als Hörspielproduzenten und Lizenzierer. Genau, deshalb vielen Dank für deine Zeit und wir sind sehr gespannt, was da kommt. Einschlafen ist tatsächlich immer noch ein wichtiges Thema, gerade für Eltern. Also wir haben damit keine Probleme, aber die Kinder häufiger. Genau, das ist ja immer eine gute Einschlafbegleitung ist dann natürlich toll.
Ich danke dir sehr herzlich. War ein tolles Gespräch und ich freue mich jetzt schon auf die Musikfolge.
Alles klar, in diesem Sinne, macht's gut und die nächste Folge von dem Serial Dads Podcast kommt auf jeden Fall in ein paar Wochen und zwar sprechen wir dann über Wissensformate im Kinderfernsehen von Maus bis zu Löwenzahn. Alles klar, bis dahin, tschüss!